In der großen Schankstube des Gasthauses war eine zahlreiche und bunt gemischte Gesellschaft versammelt, wie Frodo erkannte, sobald seine Augen sich an das Licht gewöhnt hatten. Es kam hauptsächlich von dem lodernden Kaminfeuer, denn die drei Lampen, die an den Deckenbalken hingen, waren trüb und rauchumwölkt. Am Kamin stand Gerstenmann Butterblüm und sprach mit zwei Zwergen und ein paar fremdländisch aussehenden Menschen. Auf den Bänken um die Tische saßen Menschen aus Bre, ein Klüngel einheimischer Hobbits, die schwätzend die Köpfe zusammensteckten, noch einige Zwerge und in den hinteren dunklen Winkeln des Raumes etliche undeutlich erkennbare Gestalten. Als die Gäste aus dem Auenland eintraten, wurden sie von den Bre-Ländern mit lautem Hallo begrüßt. Die Fremden, besonders diejenigen, die den Grünweg heraufgekommen waren, musterten sie neugierig. Der Wirt stellte die Neuankömmlinge und die Bre-Länder einander vor. Aber das ging so schnell, dass man meistens nicht genau wusste, welcher von den vielen Namen zu wem gehörte. Die Menschen von Bre schienen alle irgendwie botanische Namen zu haben, die den Auenländern ulkig vorkamen, wie Binsenlicht, Geißblatt, Heidezee, Ackerkratz, Distelwoll und Farnrich und natürlich Butterblüm. Ähnliche Namen hatten auch manche Hobbits. So schien etwa die Familie Beifuß besonders zahlreich zu sein. Aber die meisten von ihnen hatten seriös klingende Namen wie Steilhang, Brockhäuser, Langhöhl, Sandhäufler und Stollen, Namen, wie es sie auch im Auenland gab. Aus Stadel waren mehrere Unterbergs da. Und weil sie sich eine bloße Namensgleichheit ohne Verwandtschaft nicht vorstellen konnten, schlossen sie Frodo als endlich wiedergefundenen Vetter ins Herz. Überhaupt waren die breeländischen Hobbits sehr freundlich, aber auch neugierig, und Frodo merkte schnell, dass er irgendwie erklären müsste, was er hier trieb. Er ließ verlauten, er sei mit historischen und geografischen Studien beschäftigt, was mit bedächtigem Kopfwackeln aufgenommen wurde, obwohl keines von diesen Wörtern im breeländischen Dialekt so recht geläufig zu sein schien. »Er gedenke, ein Buch zu schreiben«, sagte er, worauf ein verblüfftes Schweigen eintrat, »und dafür wolle er nun mit seinen Freunden Informationen über die Hobbits sammeln, die außerhalb des Auenlandes wohnten, besonders in den östlichen Ländern.« Auf diese Ankündigung hin brach ein Gewirr von Stimmen los. Hätte Frodo wirklich ein Buch schreiben wollen und hätte er viele Ohren gehabt, so wäre ihm nun in wenigen Minuten genug Material für etliche Kapitel zugeflogen. Und als ob das noch nicht reichte, bekam er eine ganze Namensliste von Leuten, angefangen bei unserem alten Gerstenmann hier, die ihm weitere Auskünfte geben könnten. Aber nach einer Weile, als Frodo keine Anstalten machte, sein Buch an Ort und Stelle zu schreiben, kamen die Hobbits auf ihre Fragen nach allem, was es aus dem Auenland Neues gab, zurück. Frodo zeigte sich darin nicht sehr mitteilsam, und bald saß er allein in einer Ecke, schaute und hörte sich um. Die Menschen und Zwerge sprachen zumeist von Ereignissen in fernen Gegenden, und was sie zu berichten hatten, betraf Dinge, von denen man in letzter Zeit nur allzu viel hörte. Im Süden ging es drunter und drüber, und die Menschen, die den grünen Weg heraufgekommen waren, schienen auf Wanderschaft gegangen zu sein, um nach Ländern zu suchen, wo man sie mehr oder weniger in Frieden ließe. Die Bre-Länder zeigten Verständnis, aber keine Bereitschaft, in ihrem kleinen Ländchen Scharen von Fremden aufzunehmen. Einer dieser Wanderer, ein schielender, abstoßender Kerl, sagte voraus, dass in naher Zukunft noch mehr Menschen nach Norden kommen würden. »Und wenn kein Platz für sie ist, werden sie sich Platz schaffen. Sie haben auch ein Recht zu leben, genau wie andere Leute«, sagte er laut. Die Einheimischen schienen sich für diese Aussicht nicht begeistern zu können. Die Hobbits schenkten all dem nicht viel Beachtung, und fürs Erste schien es sie auch gar nichts anzugehen. Dass große Leute um Quartier in Hobbithöhlen bitten würden, war kaum denkbar. Für die Breeländer Hobbits waren Pippin und Sam viel interessanter, die sich nun schon ganz heimisch fühlten und munter drauf losplaudernd ihre Zuhörer mit den letzten auenländischen Sensationen unterhielten. Pippin erntete schallendes Gelächter mit seinem Bericht vom Einsturz des Dachs der Ratshöhle zu Michelbinge, Willi Weißfuß, der Bürgermeister und dickste Hobbit im Westviertel, war ganz unter Kreide begraben worden, und als er wieder hervorkam, sah er aus wie ein bemehlter Kloß. Aber es wurden auch Fragen gestellt, die Frodo ein wenig nervös machten. Einer der Breeländer, der anscheinend schon öfter im Auenland gewesen war, wollte wissen, wo die Unterbergs wohnten und mit wem sie verwandt seien.